versucht haben klarzumachen. Wie zum Beispiel John, dem Begründer der Methodistenkirche. Und von ihm wird gesagt, dass er eines Nachts einen Traum hatte. Er hatte geträumt, er wäre gestorben und auf dem Weg in die Ewigkeit. Und da kam er zu einem mächtigen Portal und er fragte: Ist hier der Himmel? Nein, hier ist die Hölle, bekam er zur Antwort. Da erschrak er. Und er fragte weiter: Gibt es darin Leute aus der englischen Hochkirche? Ja, sehr viele. Gibt es da auch Baptisten? Sehr viele. Gibt es auch die strengen Brüder? Gibt es auch. Da dachte Wesley an seine eigene Kirche und fragte: Gibt es hier auch Methodisten? Und wieder tönte die Antwort: Ja, sehr viele. Entsetzt eilte Wesley in seinem Traum zur Himmelspforte. Und ganz aufgebracht stieß er hervor: Gibt es im Himmel Methodisten? Nein, keinen einzigen. Aber doch Lutheraner muss es geben. Nein, keinen. Aber vielleicht Reformierte oder Baptisten. Keinen einzigen. Voller Schrecken rief er aus: Ja, was für Leute sind denn im Himmel? Und da hört er die Antwort: Hier gibt es nur arme Sünder, die durch das Blut Jesu gerecht geworden sind. Im Himmel, liebe Geschwister, gibt es nicht mehr diese vielen Denominationen, die unterschiedlichen Kirchen, sondern nur noch die eine Gemeinde, die Jesus sich erkauft hat und die seine Braut ist. Dieses Spoken Word von Marco Michael Zick und diese Geschichte von Wesley, ich bin mir gar nicht sicher, ob es wirklich stimmt oder wirklich nur eine Anekdote war, aber im Grunde das gleiche Thema behandelt. Sie beide sind eine steile Vorlage für das Thema, um das es mir heute geht: Was die Gemeinde zu einer Einheit macht. Wir haben ja vor 2 Wochen Pfingsten gefeiert und daran gedacht, dass der Geist Gottes auf die Welt kam, und wir haben über die Geistesfülle gesprochen. Und heute möchten wir uns darüber Gedanken machen, wie dieser Geist, den Gott uns gegeben hat, die Gemeinde eint. Es ist ja so, wenn wir die Christenheit von außen betrachten, dann gibt es heute etwa 33.800 christliche Gruppierungen und alle haben Recht. In Anführungsstrichlein. Aber Recht haben ist noch nicht Recht sein. In unserem Kulturkreis, da gibt es die Landeskirchen, es gibt die Freikirchen, die sich unterschiedlich organisieren. Wir hier sind eine Freikirche, die sich selbst verwaltet und bewusst sich zu gar keiner Denomination hinzuzählt. Von außen könnte man sagen, wenn er allein die christlichen Kirchen und Gemeinden in unserem Umkreis von, naja, sagen wir mal 500 Meter sind, sieht, wo ist denn hier die Einheit? Da ist die EFG und drüben die katholische Kirche und dann gibt es noch das christliche Zentrum in Vullingen. Bis vor kurzem waren sie noch unsere Nachbarn. Und ein bisschen weiter oben auf der Kaiserstraße, da gibt es die Apis. Wo ist da die Einheit? Und sicherlich ist uns auch nicht unbekannt, dass es gezielt bestimmte Bemühungen von Seiten des Weltkirchenrats oder der Ökumene gibt, die Christenheit organisatorisch irgendwie zu einen, indem versucht wird, so nach diesem Motto, die Lehre trennt, die Liebe vereint, alle trennende Lehrmeinungen zurückzustellen und zunächst Gemeinschaft einfach nur miteinander zu pflegen. Aber macht das die Gemeinde zu einer Einheit? Wenn wir einfach sagen, lass uns jetzt einfach nur Gemeinschaft miteinander haben, egal welche Lehrmeinung uns trennt, denn dann bewahren wir die Einheit der Gemeinde. Ist das, was die Bibel lehrt über die Einheit der Gemeinde? Zugleich müssen wir aber auch mit Bedauern erkennen, wie auch innerhalb der einzelnen Gemeinden die Einheit oft stark gefährdet ist. Wie oft sind uns da schon Beispiele von Unfrieden und Uneinheit begegnet? Man ist voneinander enttäuscht. Redet nicht mehr miteinander, dafür aber übereinander. Es gibt Gruppierungen, Konflikte, vielleicht Spaltungen. Nichts zerstört die Einheit einer Gemeinschaft so sehr wie innerer Zwietracht. Wenn dem Stolz und der Selbstsucht und dem Zorn und der Bitterkeit und dem Neid und der Habsucht und so weiter Raum gegeben wird, dann werden Familien und Ehen und Geschäftsbeziehungen oder Freundschaften ruiniert und die Einheit der Gemeinde wird unterminiert. Ich glaube, für einen Pastor gibt es nichts Erschreckenderes, als zu sehen, wenn Konkurrenzgeist und Persönlichkeitskonflikte, Missklang und Uneinigkeit unter den Gläubigen hervorrufen. Meine Lieben, in der Welt, in der die Gemeinde lebt, ist die Einheit eine zerbrechliche Angelegenheit. Wisst ihr warum? Nichts möchte der Widersacher Gottes mehr, als Uneinigkeit und Zerrissenheit in die Gemeinde hineinzubringen. Und meistens gebraucht er dabei unsere sündige Natur. Und deshalb sind die Worte Gottes, die wir heute betrachten wollen, sehr brisant, denn da werden wir aufgefordert, die Einheit des Geistes zu bewahren. Lasst uns aus dem 4. Kapitel des Epheserbriefes die Verse 1 bis 6 lesen. Da schreibt der Apostel Paulus, als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, ermahne ich euch nun, euer Leben würdig der Berufung zu leben, zu der ihr berufen wurdet, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Wer den Epheserbrief kennt, und wir haben ihn auch schon in unseren Hauskreisen gemeinsam durchgelesen und studiert. Paulus hat 3 Kapitel lang in diesem Brief, im Epheserbrief, entfaltet, was Gott uns in Christus alles geschenkt hat und was wir in ihm haben und zu was wir berufen sind. Und jetzt ab Kapitel 4, Vers 1 beginnt er einen neuen Abschnitt mit einer Ermahnung. Wobei dieses Wort ermahnen nicht ein Wort ist, das den ganz steil hochgestreckten Zeigefinger zum Ausdruck bringt. Denn vom Urtext her bedeutet ermahnen auch zugleich ermuntern. Es bedeutet trösten. Es ist ein Wort, das eigentlich ein seelsorgerliches Zusprechen meint und nichts mit Drohen zu tun hat. Paulus will also hier sagen, ich will euch nun ermahnen und zugleich ermuntern und motivieren. Und ich glaube, für das Verständnis dieser Verse über Einheit ist gerade dieses kleine Wörtchen nun hier ganz wichtig. Warum denn? Weil es zurückweist auf die ersten 3 Kapitel dieses gewaltigen Briefes und es besagt, dass sich die Einheit aus dem zuvor Gesagten ergibt. In den ersten 3 Kapiteln finden wir eine wunderbare, wundervolle, einzigartige Darstellung von biblischer Gemeindelehre. Und in den Kapiteln 4 bis 6 kommt Paulus nun auf die Auswirkungen dieser Lehre für unser Leben zu sprechen. Also von der Lehre zum Leben. Ähnlich finden wir das auch im Römerbrief oder in anderen Briefen des Apostels Paulus. Das heißt, die ersten 3 Kapitel, in denen der Paulus die Lehre erörtert, sind Voraussetzung für seine Aussagen über die Einheit. Und das müssen wir hier festhalten. Diejenigen, die ermahnt werden, die Einheit des Glaubens zu bewahren, sind Menschen, die neues Leben in Gott haben. Sie sind Gottes Werk, Gottes Poema. Sie sind das Ergebnis dessen, was Gott an und in ihnen gewirkt hat. Man könnte also Vers 1 auch so umschreiben: Nun, das heißt auf der Grundlage dessen, was ich euch über Gottes Heilshandeln geschrieben habe, auf der Grundlage dessen, was an und in euch geschehen ist, ihr, die ihr einst geistlich tot wart, ihr wurdet aufgrund der Gnade durch den Glauben mit neuem Leben beschenkt und berufen, als eine einheitliche Gemeinschaft zu leben. Auf dieser Grundlage ermahne ich euch nun, euer Leben würdig der Berufung zu führen, mit der ihr berufen worden seid. Es geht also in diesen ersten 3 Versen zunächst darum, was wir tun können, um die Einheit zu bewahren. Und gleich in Vers 1 klingt diese allgemeine Ermahnung an, ein Leben zu führen, das im Gleichgewicht steht zu unserer Berufung. Das Wort würdig übrigens heißt im Urtext Axios, unser modernes Wort, das hört ihr schon. Welches denn? Axios, Achse, ist davon abgeleitet. Und es bedeutet eigentlich wörtlich gleichgewichtig oder gleiches Gewicht. Das heißt, die Berufung und der Lebensstil eines Christen müssen sich also im Gleichgewicht befinden. Dazu fordert uns Paulus hier zunächst allgemein auf. Es ist so, als würde er sagen, Leute, Adel verpflichtet. Wenn wir berufen sind, Gottes Kinder zu sein, wenn das unsere Berufung ist, etwas zu sein zum Lob der Herrlichkeit Gottes, wenn wir berufen sind als Gemeinde, Gottes Weisheit in dieser Welt, der Sichtbaren und der Unsichtbaren, zu veranschaulichen, dann heißt das auch, dass wir eine gewisse Verpflichtung haben, nämlich durch unseren Lebensstil, durch die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, durch unsere Einheit eben muss deutlich werden, wie unser Gott ist. Wenn Gott uns durch seinen Geist zusammengebracht hat, dann ist es unsere Verpflichtung, diese geistliche Einheit zu bewahren. Paulus sagt sogar in Vers 3, setzt alles dran oder wörtlich befleißigt euch, was so viel bedeutet, wir sollen uns beeilen. Eifrig dabei sein, wenn es um die Bewahrung der Einheit geht. Das ist nicht etwas, was lässig und hin mal wieder unternommen werden soll, sondern das soll unser Bemühen sein, ständig in Einheit miteinander zu leben. Und in den Versen 2 bis 3 führt Paulus einige Verhaltensweisen an, die grundlegend sind für einen Lebensstil, der unserer Berufung entspricht und der Einheit in der Gemeinde, die Einheit in der Gemeinde bewahrt. Als erstes wird hier die Demut erwähnt. Demut, das ist das Gegenteil von Stolz. Was kennzeichnet einen demütigen Menschen? Nun, Demut hat nichts mit Selbstverachtung oder einer krankhaften Selbsterniedrigung zu tun, nein. Ein demütiger Mensch schätzt sich selbst nüchtern ein. Er erhebt sich nicht über andere, noch spielt er die eigenen Qualitäten gegen den anderen aus, sondern er nimmt sich mit den Gaben an, die ihm Gott geschenkt hat, und bringt sich freudig in die Gemeinschaft ein. Ein demütiger Mensch kümmert sich auch nicht groß darum, was die Leute über ihn sagen oder denken. Thomas A. Kempis, er schreibt in seinem Klassiker Die Nachfolge Christi Folgendes über Demut, sehr krasse Worte. Er sagt, wer sich selbst in seinem wahren Wesen erkennt, der schätzt seine Persönlichkeit gering und bildet sich auf Lobsprüche von Menschen nichts ein. Willst du aber etwas wahrhaft Heilsames wissen und etwas Rechtes lernen, so lerne die große Kunst, gern unbekannt zu sein und dich für nichts halten zu lassen. Und er meint damit nicht eine krankhafte, ungesunde Selbstverachtung. Ich glaube, er will einfach sagen, Giovanni, nimm dich nicht so wichtig. Und ich glaube, einige der klarsten Merkmale eines demütigen Menschen fasst der Apostel Paulus in Philipper 2, Vers 3 zusammen. Haben wir eigentlich gar nicht so lange her zusammen auch betrachtet, in den Hauskreisen und auch in den Predigten. Ich erinnere uns nochmal an diese Verse, weil da ist das Thema auch die Einheit der Gläubigen. Dort sagte Paulus, Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Und ich glaube, das grundsätzliche Merkmal eines demütigen Christen ist, dass er seine eigene Sünde im Vergleich zu den Sünden anderer als schlimmer sieht. Wenn es unsere Sünden sind, die uns am meisten betrüben und abstoßen, und wenn sie es sind, die wir am meisten vermeiden wollen, dann sind wir demütig. Und ein zweites Merkmal eines demütigen Menschen ist, dass er in erster Linie das Wohl des anderen im Blick hat, die eigenen Interessen, die eigenen Sonderrechte, die Beliebtheit, die eigenen Leistungen und der Ruf sind zweitrangig im Vergleich zu den Bedürfnissen anderer. Natürlich, das höchste Maß an so einer Gesinnung und Demut finden wir bei unserem Herrn Jesus. Und ebenfalls im Philipperbrief drückt es Paulus in diesem Hymnus so einzigartig aus. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Unser Herr war völlig bereit, seine göttlichen Vorrechte beiseite zu setzen und unaussprechliches und unermessliches Leid zu erdulden, damit wir gerettet werden können. Diese wunderbare Stelle, die wir gar nicht so seit lange betrachtet haben, untersteigt die Größe der Demut unseres Herrn und Heilands, die er für uns an den Tag legte. Und Jesus sagte, lernt von mir. In Matthäus, wo ist es nochmal, Joe? Matthäus müsste das nächste sein. Matthäus 11, 29, ja. Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Wisst ihr, manchmal frage ich mich, ist das der Grund, warum wir oft so ruhelos sind? Weil wir in diesem Bereich noch viel lernen müssen? Letztlich entspringen alle unsere Beziehungsprobleme ein und derselben Quelle. Unserem Egoismus und unserem Stolz. Jesus dagegen ist unser großes Vorbild, wenn es um Demut und Sanftmut geht. Denn ohne Demut ist es unmöglich, in Einheit zu leben. Das Gleiche kann man auch über Sanftmut sagen. Demut und Sanftmut erscheinen hier oft gekoppelt in der Bibel. Sanftmut, auch das hat nichts mit Schwachheit und Leisetreterei zu tun. Sanftmut ist eine nicht aggressive Einstellung dem anderen gegenüber, ein mildes Verhalten, das nicht verletzt. Ein Mensch, der sanftmütig ist, der kann selbst beim Zurechtweisen, beim Ermahnen oder Ermuntern auf Hiebe und Stiche verzichten. In diesem Wort Sanftmut schwingt eigentlich auch die Vorstellung von Selbstbeherrschung mit. Man kann es auch so beschreiben, biblische Sanftmut ist von ihrem Besitzer unter Kontrolle gehaltene Macht. Die alten Griechen, und das Wort, das hier für Sanftmut steht, kommt in vielen alten griechischen Schriften vor, es wird benutzt, um einen gezähmten Hengst zu beschreiben. Ein wildes Tier, es kann sehr gefährlich sein. So ein wildes Pferd. Ein wilder Hengst oder auch Stute von mir aus. Ein gezähmtes dagegen ist nützlich. Es ist eine wunderschöne, starke, kräftige Kreatur. Meine Lieben, wenn wir die Einheit des Geistes bewahren wollen in unseren engsten Gemeinschaften, das heißt in unseren Familien, in unseren Ehen, aber auch in der Gemeinde, dann geht das nur, wenn wir dem Geist Gottes Raum geben, damit diese Geistesfrüchte Demut und Sanftmut wachsen und ausgelebt werden können. Ohne Demut und Sanftmut kann man keine Einheit bewahren. Paulus erwähnt hier noch ein drittes Eine dritte Verhaltensweise, welche die Einheit untereinander fördert, spricht davon, dass wir mit Langmut in Liebe einander ertragen sollen. Das Wort Langmut heute wird ja kaum noch gebraucht, auch ein archaisches Wort fast. Es bedeutet in seiner Grundbedeutung eigentlich, den Zorn weit weg sein zu lassen. Das heißt, wenn jemand sich in einer Weise verhält, die mir Mühe macht, soll ich dies mit einem langen Atem ertragen, auch wenn sich die Situation nicht kurzfristig bessert. Langmut. Und da kann es manchmal zu Situationen kommen, dass menschliche Schwächen und Fehler wirklich die Harmonie untereinander auf eine harte Probe stellen. Wie reagieren wir dann? Paulus ruft uns zu einer ausdauernden Bereitschaft auf, den jeweils anderen mit seinen Eigenarten zu ertragen. Das ist Langmut. Aber wie kann man so in Langmut einander ertragen? Das geht nur, und deshalb hier diese Kette von Begriffen, von Worten, durch die Agape-Liebe. Das ist die Liebe, die den anderen nicht um seiner Vorzüge willen liebt und ihn auch nicht nur liebt, solange er sich wohl verhält. Nein, die Agape-Liebe liebt auf Vorschuss hin. Auch wenn noch kein Wohlverhalten sichtbar wird. Und das immer wieder. Das ist diese göttliche Liebe, die nur der Heilige Geist in unserem Leben bewirken kann. Aus dieser ausdauernden und liebevollen Haltung heraus soll es also zu einem eifrigen Einsatz für die Einheit der Gemeinde kommen. Offenbar ist es gar nicht so selbstverständlich, dass eine christliche Gemeinde in Einheit lebt und die Einheit bewahrt. Und deshalb fordert uns hier das Wort Gottes auf, uns einzusetzen für den Frieden untereinander, Vers 3, so wie man eine Gabe, ich denke, dieses Bild steckt da dahinter, durch ein Band zusammenbindet, so soll der Friede dieser so unterschiedlichen Glieder der Gemeinde wie ein Band zusammenhalten. Und wo immer die Einheit gefährdet ist, wo immer die Gemeinschaft der Gotteskinder auseinanderzufallen droht, sind alle in der Gemeinde gefordert, sich für diesen Frieden untereinander einzusetzen, indem man in Demut und Sanftmut und Langmut in Liebe einander erträgt. Und da gibt es eigentlich nur eine Grenze für das Bemühen um friedevolle Einheit, wo Sünde oder Irrlehre im Spiel ist, da sagt Paulus, kann es keine Einheit um jeden Preis geben. Aber sonst ist es Gottes Ziel für die Gemeinde, dass im Leib Christi keine Spaltung sei, sondern die Glieder in gleicher Weise füreinander sorgen. So heißt es in 1. Korinther 12, 25. Und damit dieser Leib Christi, die Gemeinde gesund bleibt, braucht es eben diese Einheitsvitamine. Ich nenne es mal so, wie Demut und Sanftmut und Langmut und Agape-Liebe. Nun dürfen wir hier eines auf keinen Fall missverstehen. Wenn Paulus uns hier sagt, in den Versen 1 bis 3, was wir tun können, um die Einheit zu bewahren, dann heißt das nicht, dass wir die Einheit der Gemeinde erst produzieren müssen. Ich glaube, wir erkennen das hier in diesem Text, denn die Einheit, von der Paulus hier spricht, ist nicht etwas, was wir Menschen schaffen können. Es geht hier um eine innere Einheit, die alle wahren Gläubigen miteinander verbindet. Und diese Einheit, sie ist von Gottes Geist gewirkt. Und sie ist der Gemeinde vorgegeben. Und diese geistgewirkte Einheit gilt es festzuhalten. Und was Paulus zum Einzelnen oder im Einzelnen mit dieser Einheit, die vom Gottesgeist gewirkt ist, meint, erklärt er uns in den Versen 4 bis 6. Da werden 7 Einheitsfaktoren aufgezählt, die wir Menschen nicht produzieren, sondern nur bewahren können. Und das ist das Zweite, worüber wir noch hier nachdenken wollen, ein paar Minuten. Was Gott vorgegeben hat, um die Einheit zu ermöglichen. Und in dieser Aufzählung fällt uns vielleicht eine gewisse Dreigliedrigkeit auf. Die ersten 3 Begriffe gehören zusammen. Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, Vers 4. Übrigens, das sind alles Begriffe, die schon im 2. Kapitel des Epheserbriefs auftauchen, wo Paulus eigentlich auch über die Einheit der Gemeinde sprach. Da sagte er, dass gerettete Juden und Heiden in einem Leib zusammengefügt sind und durch den einen Geist Zugang zum Vater haben und die gleiche Hoffnung haben. Der eine Leib ist also der Leib Christi, die universale Gemeinde, die aus allen wahren Gläubigen besteht. Es gibt nur diese eine Gemeinde, keine andere. Ich finde das echt toll, wie Marco das in seinem Poetry Slam super auf den Punkt gebracht hat, in dieser Reimform. Das müssen wir uns vom Wort Gottes klar nochmal deutlich machen. Das Bild vom Leib ist sehr aussagekräftig, weil es den lebendigen und organischen Charakter der Einheit veranschaulicht. Und der eine Geist, von dem Paulus hier schreibt, ist der Heilige Geist, den wir empfangen haben, als wir gläubig wurden. Paulus hat im 1. Kapitel erklärt, dass dieser Geist uns als Angeld der kommenden Herrlichkeit und damit als Vergewisserung der christlichen Hoffnung gegeben wurde. Das eint. Wir haben alle das gleiche Ziel und wir gehören alle zu der gleichen universalen Gemeinde und wir haben alle den gleichen Geist empfangen, durch den wir in den Leib Christi hineingetauft wurden. Und dieser Geist ist nun die Garantie unserer Hoffnung. Die nächsten 3 Begriffe, die zusammengehören, sind ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, Vers 5. Und der eine Herr, den die Gemeinde kennt und dem sie gehört, ist Jesus. Er ist der Kyrios. Er ist der Sohn Gottes. Für die ersten Christen gab es nur einen Kyrios. Und wenn auch der Kaiser in Rom behauptete, er selbst sei auch ein Kyrios. Aber dass es nur einen Herrn gibt, das war von Anfang an der Kern der apostolischen Predigt. In keinem anderen ist Heil als nur im Namen des Herrn Jesus Christus, der nicht nur ein einfacher Mensch oder Lehrer oder Prophet ist, sondern Gottes Sohn, der Herr der Herrlichkeit, der menschliches Wesen angenommen hat. Das haben die Apostel eindeutig verkündigt. Und diesem einen Herrn entspricht der eine Glaube an diesen Herrn. Nach der Bibel kann nicht einfach jeder glauben, was er will. Und wir leben heute in einer Zeit, wo eben das sehr stark behauptet wird. Jeder kann glauben, was er will. Und deshalb eckt die Bibel immer wieder an, weil die sagt, nicht jeder kann glauben, was er will. Es ist nicht egal, was du glaubst. Es gibt nur ein Evangelium. Und das besagt, dass der Mensch aufgrund der Gnade durch den Glauben an Jesus Christus gerecht wird vor Gott. Das ist die zentrale Botschaft des Neuen Testaments. Durch den Glauben an Jesus Christus und sein Werk wurden wir gerechtfertigt und nicht durch irgendwelche Gesetzeswerke oder durch irgendwelche Leistungen. Und das ist es, was Paulus hier mit dem einen Glauben ausdrücken will. Im Galaterbrief geht er so weit, dass er sagt, wer etwas anderes glaubt, steht unter Gottes Fluch. Und so wie es nur einen Herrn gibt und den einen Glauben an ihn, so gibt es auch nur eine Taufe. Und natürlich stellt sich hier die Frage, was meint der Paulus mit der einen Taufe? Manche Ausleger meinen, das bezieht sich auf die eine Wassertaufe, nämlich die gewohnte neutestamentliche Art und Weise, seinen Glauben an Jesus Christus und Identifizierung mit ihm öffentlich zu bekennen, haben wir vor ein paar Wochen hier auch erlebt in einem Gottesdienst. Und die Bibel, sie bezeugt eindeutig, dass diejenigen, die durch das Evangelium zum Glauben an den Herrn Jesus kamen, auch auf seinen Namen getauft wurden. Aber mit einer Taufe könnte auch genauso gut die Taufe mit dem Heiligen Geist gemeint sein, die in dem Augenblick an uns geschieht, wenn wir wiedergeboren werden zu neuem Leben und wenn wir eine neue Identität in Christus bekommen. Bei dieser Taufe werden wir auch eingegliedert sozusagen in die Gemeinde. Und ich persönlich neige mehr zu dieser zweiten Auslegung, da nicht die Wassertaufe entscheidend ist für die Einheit der Gemeinde, sondern die Taufe mit dem Heiligen Geist. Und Paulus sagt im Grunde das in 1. Korinther 12, Vers 13, denn wir alle, ob Juden oder Nicht-Juden, Sklaven oder Freie, also ganz unterschiedliche Leute, unterschiedliche Klassen, soziale Klassen, wir sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle, dem Geist Gottes, zu trinken bekommen und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Als letztes erwähnt Paulus hier noch den einen Gott und Vater, der über allen und durch allen und in allen ist. Nun, dass es nur einen Gott gibt, das war schon immer das unerschütterliche Zeugnis des alten, alttestamentlichen Bundesvolkes. Wir kennen die Schema. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der eine Herr. Auch die neutestamentliche Gemeinde bekennt sich zu dem einen Gott. Sie glaubt nicht an drei Götter. Er ist der über alles Erhabene, allwirksame, allgegenwärtige Vater. Er regiert über alles. Zugleich ist er durch alle am Werk. Das heißt, alle seine Kinder, alle, die zu ihm gehören, sind Werkzeuge seines Wirkens. Und schließlich ist er auch in uns allen. Das heißt, er wohnt aufgrund des Glaubens durch seinen Geist in jedem Gläubigen. Das sind also die sieben Einheitsfaktoren oder die vom Geist Gottes vorgegebene Grundlage der Einheit. Dieses Geschenk gilt es zu bewahren. Und das verbindet uns und eint uns auf viel tiefere Weise, als menschliche Schwächen und Fehler uns trennen können, meine Lieben. Und ich glaube, wo diese gemeinsame Grundlage da ist, da lohnt es sich, alles für die Einheit zu tun. Wenn diese Punkte aber fehlen, wenn man da Kompromisse schließt, indem man meint, ja, die biblische Glaubenslehre von der Rechtfertigung zum Beispiel, die ist gar nicht so wichtig. Es ist nicht so wichtig, was man über die Person und das Werk des Herrn Jesus glaubt. Hauptsache, man kommt jetzt zusammen und ist nett zueinander. Dann hat man keine Einheit des Geistes mehr, sondern nur noch eine menschliche, organisierte Einheit. Das Wort fordert uns aber nicht nur auf, eine menschliche Vereinigung hier, fordert uns eben nicht auf, eine menschliche Vereinigung hier zu produzieren, sondern eine bestehende organische Einheit zu bewahren. Und das ist eine große Verantwortung, meine Lieben, denn unser Herr Jesus, er betet kurz bevor er ans Kreuz ging: Vater, ich bitte für die, die durch das Wort der Apostel an mich glauben. Und ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. So betet Jesus für die Einheit der Gemeinde kurz vor der Stunde der Passion. Und der Bibeltext, den wir heute betrachtet haben, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, er ist auch ein trinitarischer Text, wo es um die Einheit der Gemeinde geht. Und man hat den Eindruck, Paulus will auf die einzigartige Funktion jeder Person in der Trinität hinweisen und dennoch die Einheit in der Gottheit aufzeigen. Und diese ganzen Einheitsfaktoren, die wir betrachtet haben, sind in der Trinität vereinigt. Und gerade die Wesenseinheit innerhalb der Dreieinheit ist das edelste Vorbild für unsere Einheit. Gott will, dass wir als seine Gemeinde ihn in dieser Welt repräsentieren, ja, dass wir etwas von seiner Herrlichkeit, von dem, wer er ist, reflektieren, widerspiegeln. Und weil Gott eine perfekte Gemeinschaft, ja eine Einheit von drei Personen ist, können wir nur dann Gottes Ruf vermehren und ihm als seine Gemeinde Ehre bringen, wenn wir die Einheit, die er durch seinen Geist geschaffen hat, bewahren und ausleben. Also es geht letztlich hier um Gottes Ruf in dieser Welt. Denn Jesus betet um Einheit, die so beschaffen sein soll, dass die Welt sie erkennen kann. Und auch der Apostel Paulus will uns motivieren, einen Lebensstil zu führen, der unserer Berufung entspricht und der die Einheit fördert in der Ortsgemeinde, die Teil der Gesamtgemeinde ist. Und deshalb mein Appell an uns alle, lassen wir uns doch von Gottes Wort motivieren und auch korrigieren, da wo wir die Korrektur nötig haben. Und wir wollen auch andere Christen als Christen anerkennen, wenn sie wiedergeborene Gotteskinder sind. Ich denke, da gilt immer noch der alte Spruch von Augustinus, der das auf den Punkt gebracht hat mit diesem Satz: im Wesentlichen Einheit in der Nebensache Freiheit, in allen Dingen Liebe. Joe, vielleicht noch die nächste Folie. Das, glaube ich, ist die letzte. Und das muss in unserer ganzen Lebenshaltung deutlich werden, auch wenn wir uns in manchen Ansichten unterscheiden. Es darf bei uns kein elitäres Denken aufkommen. Wir sind besser als die anderen. Wir haben die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Sehr gefährlich, so eine Haltung. Denn sie entspricht nicht dem, was das Wort Gottes sagt. Wir haben heute gesehen, wir sollen in Demut und Sanftmut mit Langmut einander in Liebe ertragen. Wenn wir hoch von uns denken, es sei auch nur im Verborgenen unserer Herzen, kann es ganz schnell geschehen, dass uns Gott ganz schön tief demütigt. Und wir sollten auch sehr zurückhaltend sein, wenn es um Missstände in anderen Gemeinden geht. Und wir sollten stets bedenken, dass die anderen ja auch mit einem gewissen Scharfblick vielleicht Missstände bei uns sehen. Und vergessen wir nicht, es kann in unserem Leben ganz schnell zu Situationen kommen, wo Gott uns mal so führt, dass wir erkennen müssen, wie dringend nötig wir den anderen brauchen. Und somit möchte ich uns ermutigen, Lasst uns alles dran setzen, auch im Umgang mit anderen Christen, die nicht zu unserer Gemeinde gehören, sie so zu behandeln, dass die Welt, wenn sie das reagiert, bemerkt, hier spricht ein Christ von einem Christen, ein Bruder von einem Bruder und nicht irgendein Parteimitglied von der Gegenpartei. Üben wir uns doch, solange wir auf dieser Erde leben, in Demut und Sanftmut, mit Langmut, in der Liebe, die geistliche Einheit der Gemeinde zu bewahren. Und freuen wir uns auf den Tag, wo wir alle, die wir durch das Blut Jesu gerecht geworden sind, in harmonischer, vollkommenen Einheit in Ewigkeit zusammen sein werden mit unserem dreieinigen Gott. Und ich bin überzeugt, es wird im Himmel nicht diesen ganz langen Flur geben mit den unterschiedlichen Namen an der Tür. Hier sind die Baptisten und da drüben die Methodisten und hier sind die Lutheraner und hier sind die offenen Brüder und drüben sind die geschlossenen Brüder, aber bitte ganz stille sein, weil sie glauben, sie sind die Einzigen, die da sind. Und dort, wo es laut zugeht, da sind dann die Pfingstler. Nein! Da wird es nur die eine Gemeinde, die Braut Jesu geben, die sich an dem dreieinigen Gott erfreuen wird. Und bis dieser Tag anbricht, wollen wir uns hier darin bemühen, die von Gottes Geist gewirkte und vorgegebene Einheit, die da ist unter wahren Gläubigen, zu bewahren.